Aber ich habe eine längere Ausführung, die ist jetzt nicht ganz so kurz. Und zwar, mein Predigtthema beginne ich mit der Jahreslosung. Und als ich mich vorbereitet habe, ich habe in Ulm vor einer Woche ähnlich auch predigen dürfen irgendwo. Und ihr habt jetzt keinen Abzug von dem, was ich in Ulm gepredigt habe, aber mir hat Gott so viel aufs Herz gelegt in der Zwischenzeit mit diesem einen Bibelvers letztendlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich aufhören kann und mich verreißt schier. Hesekiel 36, Vers 26 heißt es, Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und eine andere Übersetzung sagt, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und wie der Wolfgang schon in seinem Ekklesia-Heftchen, in unserem Bericht, ja, in unserem Heftchen schon geschrieben hat, es ist gut, wenn man mal den Hesekiel 36 ganz liest, dass man weiß, woher diese Stelle rauskommt. Und ich habe jetzt mal nur ein Vers vorher und ein Vers nachher, sodass man ein bisschen reinschauen können, in welche Situation oder warum der Hesekiel das so schreibt. In Vers 25 heißt es, also ich habe da jetzt die Elbefelder, und ich werde reines Wasser auf euch springen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist, in Vers 27, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das ist jetzt natürlich eine Herausforderung für uns. Wie soll das funktionieren? Ich vermute, ich habe eine 100% Trefferquote, wenn ich sage, wir wissen, wie schwer es ist, kleine Gewohnheiten zu ändern. Dinge, wo wir eigentlich immer gemacht haben, wo eigentlich zu einer Unart, Art, wie auch immer, geworden ist in unserem Leben. Und hier heißt es dann komplett umdenken. Nicht nur irgendwie da mal 5 Minuten oder da mal das eine oder das andere, sondern komplett umdenken. So, mehr oder weniger, wir haben heute Morgen schon gehört vom Neustart. Wer macht schon gerne einen Neustart? Das heißt, das Alte, entweder ist irgendwie an die Wand gefahren, das Alte ist nicht mehr ganz so optimal, das Alte war ja einfach nicht mehr wert, dass man es weitermacht, runterfahren, Neustart. Das ist nicht einfach, aber nicht unmöglich. Aber es ist eine Herausforderung. Wir hören so Sätze zum Beispiel, wenn wir nicht völlig umdenken, sieht die Zukunft für nachfolgende Generationen düster aus. Oder sie kommen um eine Transplantation nicht herum, sagt der Arzt dem Patienten, weil das Alte einfach nicht mehr funktioniert und ohne das tot und man braucht was Neues. Oder, wer kennt es nicht, die berühmte Stimme aus dem Hintergrund, wenn möglich, bitte wenden, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. Und du fährst irgendwo eine Einbahnstraße entlang, wo soll ich hier wenden? Ja, also wie gesagt, die nervige Stimme im Hintergrund, bitte wenden, bitte wenden. Und du kannst im Augenblick nicht groß wenden. Wie nervig kann das doch sein? Und trotz alledem, ein Wort, das mir sagt, wenn ich da weiterfahre, komme ich nicht ans Ziel. Eindeutig. Und all diesen Aussagen, die ich jetzt gesagt habe, ist, dass sich zeitnah Grundlegendes ändern muss. Sonst passiert das eine oder andere oder das eine oder andere passiert eben nicht. Also es muss sich was ändern. Und auch der Hesekiel in der Zeit, in der er lebte, hat im Auftrag Gottes klare Aussagen an das Volk Gottes gerichtet. Mehr oder weniger, bitte wenden, bitte. Also Jungs, jetzt noch einmal und dann. Und ja, wie heißt das schön im Hesekiel 2, Vers 4? Mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Das waren seine Empfänger seiner Botschaft. das Volk Israel, trotziges Gesicht und einem harten Herzen. Und der Hesekiel selber, der stammt von der Priesterfamilie und war einer der ersten, der damals von Israel nach Babylon weggeführt wurde. Und ja, Persönlichkeiten haben seinen Rat gesucht. Immer wieder hat ihm Gott Bilder gezeigt, was passieren wird. Er hat eine Botschaft gehabt, eine auftragende Botschaft. Und irgendwann, beziehungsweise so in der Mitte von diesem ganzen Windes, macht doch und kehrt um und immer wieder lehnen sie sich auf und machen eben nicht das, was Gott von ihnen verlangt. Und dann irgendwann, mitten in diese Situation hinein, sagt Gott eben diesen Vers: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Also von sich aus, und das sind jetzt wir wieder mit dabei, wird es Gottes Volk nicht schaffen, sein Volk zu sein, ihn als seinen Gott zu erkennen. Das heißt jetzt, was er auch vorher, was jemand gebetet hat, vom Hörensagen. Das heißt jetzt auch nicht, dass man Gott einfach an eine Existenz eines Gottes glaubt. Ja, klar, kenne ich Gott, ja, da gibt es schon irgendwo was Größeres. Also wir kennen ja diese Aussagen. Da gibt es schon irgendwas. Ja, ich glaube schon irgendwie an irgendwas, so Gott, irgendwie. Das meine ich nicht und das meint auch Gott nicht und das meint auch die Bibel nicht. Im Hesekiel 11, Vers 19 und 20 heißt es zum Beispiel: Und ich werde ihnen ein neues Herz geben und werde einen neuen Geist in euer Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, ähnlich wie im 36. Kapitel, damit sie in meinen Ordnungen leben oder gehen und meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Also Gott sieht es wohl schon in der Zukunft. Gut, wir gehen halt noch in der Gegenwart. Gott sieht es schon im Glauben. Wir sind jetzt im Augenblick noch im Kampf. Und jetzt kommen wir langsam rüber, so peu à peu in Richtung Neues Testament. Das sagt nämlich Gott oder das Wort uns Ähnliches. Im 2. Korinther 3,3 heißt es: Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Ausgefertigt von uns im Dienst, schreibt der Paulus. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Das ist eine Bezugsstelle zu der Hesekiel-Stelle. Von euch ist offenbar geworden, ihr lieben Laubheimer, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von den vielen Ältesten und Pastoren im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist, der von Gott kommt, das sage ich jetzt einfach immer so, des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Da muss vorher was passieren, das von Stein in Fleisch geht. Und was es ist, es steht im Jeremia 31, 33, da heißt es: Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel oder jetzt mit euch schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und rein theoretisch, praktisch konnten wir das nicht erreichen ohne den einen Brückenschlag, den wir jetzt vor knapp 14 Tagen gefeiert haben. Ohne Jesus war das nicht möglich. Deswegen feiern wir Weihnachten. Und deswegen können wir wirklich uns Weihnachten, wir können es richtig zelebrieren und feiern, egal wie viele Geschäfte, wann schon ihre Lebkuchen und Weihnachtsmänner und was weiß ich alles schon in die Läden reingestellt haben. Weihnachten ist viel mehr. Jesus kommt, baut die Brücke von uns Menschen zum Vater, beziehungsweise vom Vater zum Menschen. Deswegen feiern wir Weihnachten und deswegen können wir wirklich jubilieren und jedes Weihnachten, jeden Tag eigentlich feiern, weil wir einen Zugang zum Vater haben. Gott sagt zu uns, wir sollen sein Volk sein. Wir sollen uns ein neues Herz, einen neuen Geist geben lassen. Das alles funktioniert nur mit Jesus. Und das ist das Schöne, Jesus hat es vollbracht. Es liegt jetzt an uns. Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn nicht jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes nicht hineingehen. 4,24 im Johannes heißt es: Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Es ist eine geistige Sache, die können wir nicht erarbeiten. Wir kapitulieren vor Jesus, ganz einfach, weil wir es eh nicht können. Ich hoffe, es ist keiner so vermessen und meint, er kann Gott sein. Okay, das haben wir geklärt. Also wir benötigen Jesus. Und deswegen, das ist der Geist, der es uns möglich macht, mit ihm in Verbindung zu treten. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 23 und 24 heißt es, Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Ich bin jetzt schon einen kleinen Schritt weiter. Meine Einleitung ist bald zu Ende. Wir benötigen die Errettung durch Jesus. Das ist mal Grundregel Nummer 1. Ohne das geht's gar nicht. Und dann bewirkt der Heilige Geist in uns, dass wir überhaupt mit Jesus leben können in dieser Welt, die definitiv jedes Jahr dunkler wird. Ich werde auch dieses Jahr kein rosarotes oder hellhimmelblaues Jährchen euch vorgaukeln. Es wird nicht besser als 16, rein optisch gesehen. Was wir daraus machen, ist eine andere Geschichte. Oder was Gott daraus machen kann mit uns. Also es wird von dem her gesehen nicht besser. Aber es kommt darauf an, dass wir vom Geist berührt werden, vom Geist geleitet werden und vom Geist verändert werden. Gott selbst, der Gott des Friedens, er hilft uns, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Das gehört halt auch dazu. Er bewahre euer ganzes Wesen, den Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt, und er wird wiederkommen, dass da nichts an uns ist, was Tadel verdient. Und dann preist den Herrn, der euch beruft, ist treu, er wird euch ans Ziel bringen. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft machen. Manches aber schon. Im Römer 7, Vers 5 und 6 steht, denn als wir im Fleisch waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz erregt wurden, in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des Buchstabens. Und es ist wunderbar in der Theorie. Aber keiner von uns ist perfekt und keiner von uns geht den hundertprozentig geraden Weg, leider. Obwohl wir es wohl gern machen würden, aber es geht nicht. Wir sind alle aufgewachsen, oder die meisten zumindest, und haben das eine oder andere an einer Macke mitbekommen. Sei es, dass wir geprägt wurden von unseren Eltern, von unserer Umwelt, Kameraden, Freunden, wie auch immer. Oder sei es nur, dass es in dem alten, sündigen Fleisch einfach drin ist. Manche Dinge sind nicht konform im Wort Gottes, nicht konform im Willen Gottes. Und wir haben jeden Tag unsere kleine Schlacht zu schlagen. Warum, weshalb, wieso habe ich nur? Hätte ich doch bloß. Ich weiß, es klingt für manchen von euch richtig fremd. Ihr hört jetzt es wahrscheinlich zum ersten Mal. Aber solche Menschen gibt es, die gehen nicht hundertprozentig genau geradeaus jeden Tag den Weg. Die fallen ab und zu auf die Schnauze. Und auch da, wie gesagt, hat es heute Morgen auch schon jemand gesagt hier, es betrifft uns immer ganz persönlich. Es kann kein Ehemann zu seiner Frau sagen, jetzt pass auf, jetzt schwätzt er von dir. Oder hör gut zu, das ist für dich. Es ist von jedem von uns. Wir alle sind für uns selbst verantwortlich vor Jesus. Jeder von uns steht irgendwann mal ganz allein vor seinem Richter oder Belohner. Und jeder von uns hat dann mehr oder weniger bequeme oder unbequeme Fragen zu beantworten. Deswegen, jetzt richtet sich jeder selbst. Im Römer 7, ab Vers 14, ich lese jetzt nach der Neuen Genfer, die kann ich übrigens dem Büchertisch hier sehr empfehlen, schafft euch die Neue Genfer Übersetzung an, das ist fast ein Pendant zur Elberfelder, richtig gut zum Lesen und voll gut, also ich war früher überzeugter Elberfelder-Leser, aber ich liebe die Genfer. Die bringt es in der neuen Sprache genauso auf den Punkt. Lest es mal, wenn ihr bis jetzt Luther-Übersetzung, lest es mal mit der anderen Bibel. Es ist echt Hammer. Okay, also ab Vers 14. Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden, das wissen wir. Ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert, ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und heiße es gut. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde, und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Jetzt können wir die Bibel zumachen und heimgehen, und das Jahr wird blendend. Ich verspreche es euch. Mit dieser Depri-Botschaft seid ihr geliefert. Ja. Wer wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und ich vermute, ihr kennt es. Eigentlich will ich das machen, aber. Ich wollte doch eigentlich, aber warum? Das aber. Aber jetzt. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Vers 25. Doch! Ausrufezeichen. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Wäre ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur aus bin, an das Gesetz der Sünde versklavt. Römer 8, Vers 1. Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Christus Jesus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande, es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, das ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist da der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Es ist möglich durch den Geist Gottes. Ich muss es wollen und wenn ich auf die Schnauze falle, wieder aufstehen, aber es ist möglich. Und wir sind nicht hoffnungslos zurück. Wir können voller Zuversicht sein. Wir können im Glauben, jetzt kommt dann wieder das, was die Kinder heute Morgen gesungen haben, im Glauben können wir darauf hoffen, dass, was Gott zusagt, dass er das dann auch hält. Das Nichtsein, die rufen, als ob es ist, das ist Glauben. Und da sind wir nicht einmal auf unsere eigene Kraft angewiesen. Gott hilft uns dabei. Genau. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Es wird kein Selbstläufer sein, sondern es bedarf von uns tatsächlich die Unterordnung unter sein Wort, unter das, was er sagt. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwie hingehen und sagen, Gott, mach mal. Ich mache jetzt meinem sündigen Leben so weiter, wie es ist. Es kostet mich auch etwas. Ich muss schon auch wollen. Gott kommt nicht und macht mich dann irgendwie zu einer Marionette, so wie eine Augsburger Puppenkiste, wo mir dann irgendwann einmal die Hand bewegt wird. Oder wie euer lieber Bruder vorher gefragt hat, wer da noch mithelfen will bei irgendwelchen Sachen da, die da zu erledigen sind. Da kommt jetzt nicht plötzlich die magische Hand und meine Hand geht hoch, hurra, er hat sich gemeldet. Nee, das muss ich mich entscheiden. Bin ich bequem, bin ich nicht bequem? Habe ich am Freitag Zeit? Will ich am Mittwoch Zeit haben? Habe ich keinen Bock? Habe ich Bock? Das ist egal, Gemeinde geht immer über Bock. Das ist Doppelbock, okay? Gemeinde ist immer Doppelbock. Also gibt es gar keine Frage. Wenn in der Gemeinde was ist, der muss dann wirklich arbeiten oder irgendwie, aber kein Bock, irgendwie, ja, es ist spät und irgendwie, ja, es schneit gerade. Wir machen alles Mögliche, wenn es schneit. Also bitte keine Ausrede. Also kein Bock haben ist kein Argument. Da geht es darum, um Jesus oder um mich. Also wer ist wichtiger, Jesus oder ich? Oder meine Lust, mein Bock. Also Doppelbock-Gemeinde, am Mittwoch ist hier voll. Ah, ihr seid ja nicht allein, es sind ja nur die anderen Gemeinden auch da. Also 5% können sich rausnehmen. Es gibt auch noch welche, die tatsächlich bei der Arbeit sind und da ist das gar keine Frage. Also, aber wir haben tatsächlich, es ist kein Selbstläufer und ich hoffe, es ist niemand da, dem man irgendwann versprochen hat, wenn du Christ bist, dann ist alles easy going, dann geht es nur noch nach oben und dann schwebst du von Herrlichkeit zu Herrlichkeit mit deinen Füßen fest, auf dem Boden der Glückseligkeit in der Luft und hast kein Fundament und nichts. Sorry, aber so ist nicht. Wir leben in einer Welt, die böse ist. Ganz einfach. Wir leben in einer Welt, wo Jesus nicht der Herrscher ist, sondern es sind nur wenige Auserwählte. Als ich jetzt dachte, dass Laubheim nicht ganz so groß ist, aber selbst bei 20.000 Einwohnern sind 10% immer nur 2.000 Leute. Und ich weiß nicht, wie voll eure Kirchen hier in Laubheim sind, aber ich vermute nicht, dass es 2.000 Leute insgesamt sind, die gläubig in jeden Sonntag in den Gottesdienst oder in eine Gemeinde gehen. Also es gibt viel zu tun, packen wir es an. Römer 8, Vers 1 und Vers 17. Wie gesagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also bitte vergesst nicht, wir stecken alle im gleichen Boot. Wir sind auf dieser riesengroßen Galeere. Wir sind alle irgendwo mit dem behaftet, dass wir das eine machen wollen und das andere nicht können und das nicht wollen und machen. Also wir sind alle im gleichen Boot. Es ist niemand, wo hier sagen kann, so mehr oder weniger, jetzt aber, was, der hat Problem damit. Du hast auch noch Probleme, ich bin schon 70 Jahre im Glaube. Das, oh, liebe Schwester, lieber Bruder, das kann ja gar nicht sein. Schau mich an. Nee, bitte. Vergesst es. Jeder von uns hat irgendwas. Da ist keiner, wo sich überheben kann. Jeder hat irgendwo, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, definitiv. Und deswegen hat jeder irgendwo irgendwas, egal wie viel, egal wie, oder ja, der hat viel größere Sünde, ja, und bei dem, ja, du gut, das können wir ja nur durchgehen lassen. Sünde ist Sünde. Also es können gute oder schlechte Sünde. Oder so wie weiße und schwarze Hexen oder so irgendwie. Und ja, die eine sind gut, die andere schlecht. Sünde ist Sünde. Ob jetzt hier ein Mini-Schwarzfleck ist, oh, okay, es hat ein paar schwarze Flecken, wow. Aber ob das eine schwarze Wand ist, es ist nicht ganz schneeweiß. Und das macht gar nichts aus. Es kann niemand irgendwo sich dahinter irgendwo den Kopf hochheben und sagen, ja, der oder die. Keiner von uns. Aber um was es geht, ist, dass Jesus irgendwann einmal sagt, so wie es in Matthäus 25, Vers 23 heißt, sein Herr sprach zu ihm oder zu ihr, recht so, gut so, der gute und treue Knecht, Magd, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Jeder von uns ist selber verantwortlich für sein Leben. Gut, als Paar ist es nochmal spannender, da hat man eine gewisse Aufgabe mit seinem Ehepartner. Das wäre aber eine andere Predigt. Da wird es natürlich richtig spannend. Da hat man jemanden, der einen richtig kennt dann irgendwo. Also ich meine richtig kennt. Nicht nur am Sonntag in der Gemeinde vorne, sondern der weiß dann, was von Montag bis Samstag alles geht oder nicht geht. Und da ist es natürlich eine Herausforderung. Oder andersherum. Was sehen wir oft in unseren Partnern immer oder in unserem Bruder? So. Den Splitter. Ich komme jetzt zum Splitter. Wie oft versuchen wir mit, ich weiß nicht, gut, Boxhandschuh von euch kennt sich jeder wahrscheinlich vorstellen. Das sind so Dinger, die ja, die diese Hand jetzt vielleicht drei oder viermal so groß werden lassen würden. Und vorne ist einfach diese vier Finger in dieser Faust drin und da hat es einen Daumen. Und wenn ich da jetzt versuche, jemandem einen Splitter aus dem Auge rauszuholen, dann muss ich sagen, no way, das ist zu gefährlich. Also bitte, liebe Geschwister, was siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Lasst bitte die Splitter aus den Augen von jemand anderem entfernen als von euch und versucht, eure eigenen Balken wahrzunehmen. Jeder hat einen, mehr oder weniger großen. Und es ist jetzt nicht irgendwo, dass ich einem irgendwie jetzt eine drüber ziehen will. Ich bin auch balkenbehaftet. Also das ist nicht, wir alle haben unsere Balken. Aber wie schnell sind wir dabei, das eine oder kleine zu sehen beim anderen und zu sagen, ach Moment mal, wie kannst du zu seinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst. Jesus sagt da dazu, Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Also bitte, versucht, auch ihr lieben Ehepaare, special an euch, auch wenn dein Ehepartner einen Splitter hat, schau mal in den Spiegel, ob du richtig balkenfrei bist. Oder ob du vor lauter Brett vor dem Kopf gar nicht mehr siehst, dass da ein Splitter oder ein Balken in deinem eigenen Auge ist. Das heißt nicht, dass wir uns nicht zu guten Werken anreizen sollen, aber so dieses, der hat das und das gemacht und der hat das und das und sich dann selber entsprechend darzustellen, no way. Das ist nicht gut für keine Beziehung und auch nicht für eine Gemeinde. Wenn du immer dann irgendwie suchst, was der eine oder andere, wenn du so ein Augenspezialist bist, im Splitter entfernen. Gut, wenn du tatsächlich so weit bist, dass nichts und gar nichts an dir dran ist, dann preis den Herrn. Seh zu, dass du nicht fällst, dann darfst du deinem Bruder gut helfen. Das sagt uns die Bibel auch. Wir sollen, wie gesagt, auch füreinander da sein. Aber nicht ich bin derjenige, der es kann, und du bist derjenige, der der Sünde ist. Wir sind alle schön auf einer Ebene. Ball schön flach halten, heißt es immer. Wir sind, keiner von uns ist besser. Der eine hat mit Geld Schwierigkeiten, der andere hat mit, was weiß ich, mit, der hat die Schwierigkeit, sich immer darstellen zu müssen. Da gibt es tausend verschiedene Nuancen in unserem Leben, wo wir fallen können. Der eine ist da stark, und dann preist den Herrn, wenn wir alle unsere Stärken zusammenbringen in einer Gemeinde, dass jeder seinen Ziegelplatz sozusagen einnimmt. Dass nicht der eine den anderen Ziegel dann ausfüllen muss, wo eigentlich gar nicht reinpasst. Wenn jeder seine Stärken einbringt, wenn jeder das macht, was ihm Gott gegeben hat, perfekt, super, wunderbar. Aber nicht, wie gesagt, so rumgehen, so mit zwei linke Finger und dann mit zwei linke Hände und versuchen dann irgendwo einen Balken raus, einen Splitter rauszuziehen. Das ist ganz böses Blut, gar nicht gut. Im Lukas 6 heißt es im Abvers 46, warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wie man gleich ist. Und da kommt das Gleichnis von dem Haus auf dem Felsen. Wir sind dann, können wir Herr zu ihm sagen, und dann sind wir clever und klug, wenn wir das machen, was Gott zu uns sagt. Hören und es dann tun, wenn wir auf ihn bauen, so wie die Kleine heute Morgen gesungen haben. Das liegt aber alles an uns, es ist unsere Entscheidung. Wie gesagt, und wir sind alle in dem Kampf, das Gute, was ich tun will, das mache ich nicht. Aber wir müssen da hinkommen, wir müssen uns vom Heiligen Geist helfen lassen. Und dann haben wir das nächste Problem, das hört sich alles so ganz theoretisch an, aber was ist, wenn Sünde vor der Haustür richtig extrem lauert? Dann kann ich leicht daherkommen und sagen, hör halt auf den Geist Gottes. Ja, ich höre, aber mein Fleisch sagt trotzdem und zieht mir weg. Da gibt es nur eins. Wir müssen uns zu Jesus hinfliehen. Fliehen. Das Böse meiden, fliehen vom Bösen weg, zu Jesus hin. Gemeinschaft haben. Jeder für sich allein. Das kann auch niemand anders übernehmen. Hast du ein Problem, ein großes Problem, geh ganz groß zu Jesus. Geh ganz groß zu ihm. Lass dir von ihm helfen, deinen Balken oder deinen Splitter rauszuholen. Lass dir von ihm helfen, den Willen zu tun, was du ja eigentlich tun willst, aber wo dein Fleisch einfach eine Macht oder was auch immer drüber hat. Im 1. Korinther heißt es, denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Im Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Im Korinther 10, 3 bis 6, die lese ich jetzt nicht vor, da heißt es, dass wir zwar in der Welt leben, aber dass wir nicht so kämpfen wie in der Welt. Unsere Geist, unsere Waffen, unser Kampf ist was Geistiges. Wir müssen hin zu Jesus und uns von ihm helfen lassen. Such die Gemeinschaft mit Jesus. Je mehr Probleme, umso mehr zu Jesus hin. Lasst euch von Jesus helfen. Helft euch mit einer Schwester oder einem Bruder, die ja nicht kommt und einen Splitter rausziehen will, sondern die eine Hilfe ist. Eine Hilfe auf dem Weg, eine ganz praktische Hilfe. Euer Ehepartner kann manchmal so eine Hilfe sein, wenn er nicht gerade der Grund des Anlasses ist. Kommt ja auch manchmal vor. Sucht euch jemand. Seid aufrichtig. Ehrlich voreinander. Das sind jetzt lauter Schlagworte, Sätze für das kommende Jahr, wo ihr viel vorhabt und es, wie heißt es so schön im Turmbau zu Babel, es sind eines Sinnes, ein Vorhaben sie, es wird ihnen gelingen. Also wenn ihr eines Sinnes seid, ein Vorhaben habt, und das war damals schon die Zeit, bevor Jesus da war, und ihr habt einen Geist, also es wird euch gelingen, daran zweifle ich gar nicht. aber zerfleischt euch nicht innerlich gegenseitig, weil einer gegen den anderen was hat oder meint, er ist der Oberdoktor und muss dann immer rummachen an einem Auge. So funktioniert es nicht. Aber es wird euch gelingen, wenn ihr eines Sinnes seid. Und dazu haben wir alle einen gleichen Heiligen Geist bekommen. Wir können es. Yes, we can. Aber nicht aus uns raus, sondern weil Jesus derjenige ist. Und das ist das Gute an der Sache. Es hängt nicht von mir oder von dir oder von dir oder von euch beiden da hinten ab, sondern es hängt von Gott ab. Wie sehr sind wir Gott hingegeben? Wie sehr nehmen wir uns wichtig und wie sehr ist uns Gott wichtig? Oder in dem Fall Jesus. Wie sehr lassen wir uns von ihm und seinem Geist berühren und an uns arbeiten? Ja, manchmal tut's weh. Manchmal gibt es so ein heiliges Füßetreten oder ab in den Bobbes und muss das jetzt sein? Ja, manchmal muss es sein. Aber das ist immer zum Guten hin. Irgendwann wird Gott dann sagen, gut so, treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Super, Magd, jawohl, gut hast gekocht, super, du warst ein Vorbild für viele. Auch wenn du jetzt nicht mehr 15 warst, aber du warst mit deinem Herzen bei 15-Jährigen mit dabei und genau das war das Richtige, geh ein zur Freude deines Herrn. Und so gibt es viele, die eben Dinge machen in der Gemeinde und Gott sieht es. Und ob das jetzt groß irgendwo, also ich habe heute Morgen jetzt zumindest, also ganz schwer höre ich bin ja nicht, aber ich habe jetzt heute Morgen keine Fanfare gehört. Da kommt unsere liebe Schwester, wo für die Teenies dann irgendwie mitkocht oder so irgendwo. Nee, also ganz normal. So wie es eigentlich in einer Großfamilie dann auch ist. Jeder hat seinen Platz, jeder hat seinen Stein, wo er erfüllt. Und das, was wir kämpfen, kämpfen wir nicht gegen unseren Bruder, sondern wir haben einen Widersacher. Ein Widersacher, und da habe ich nur eine kurze Anmerkung, im Psalm 97, Vers 10 heißt es, ihr alle, die ihr den Herrn liebt, verabscheut das Böse. Und eben Gott, er bewahrt das Leben derer, die sich treu zu ihm halten, aus der Gewalt der gottlosen Verbrecher wird er sie retten. Ja, wer Gottes Willen tut, über dem wird das Licht aufstrahlen und Freude wird alle erfüllen, die von Herzen aufrichtig sind. Freut euch über dem Herrn, die ihr nach seinem Willen lebt, preist ihn, den ihr als den heiligen Gott kennt. Und wenn ihr, wie gesagt, wenn einer Schwierigkeiten hat, im Petrus heißt es, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, euer Widersacher, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem ihr unbeirrt oder standhaft am Glauben festhaltet. Was habt ihr vor? Ist es nur ein Bauchgefühl, es wäre nicht schlecht, wenn? Oder hat euch Gott gesagt, jawohl, ihr seid jetzt langsam zu klein, jetzt wird es Zeit. Ist es nur irgendwie, weil es alle machen, weil Ulm größer ist, sind wir im Battle mit Ulm oder mit einer anderen Gemeinde? Wenn Gott gesagt hat, haltet fest am Glauben. Eines Sinnes sind sie, ein Vorhaben haben sie, es wird ihnen gelingen. Gott hat euch dieses Jahr verheißen, einen neuen Geist und ein neues Herz zu geben. Springt auf den Zug auf, es ist eine Chance dieses Jahr. Auch wenn 2017 verrückt wird oder noch verrückter wird, wie gesagt, wir haben Wahlen und alles Mögliche, macht nichts aus. Gott ist der Chef im Ring. Und wenn er zusagt, wenn er euch beauftragt, dann wird es auch zum Ziel kommen, zum Ende kommen. Und zwar zum guten Ende. Dann geht den Weg mit Gott. Und wenn dann ein Brüller kommt, und der wird auch kommen, macht euch bitte nichts vor. Immer wieder versucht der Teufel uns zu zermürben oder mal in Frage zu stellen. Die Sündenfrage oder die Frage vom Garten Eden ist immer nur die alte. Hat Gott wirklich gesagt? Ist das tatsächlich so? Willst du nicht sein wie Gott, also selber Chef im Ring? Aber das kommt auf alle möglichen Nuancen, kommt das Ding rein. Aber steht fest im Glauben. Widersteht ihm. Haltet am Glauben fest. Und ihr seid nicht allein. Überall auf der Welt gibt es Leute, die irgendwo angegriffen sind. Jeder, der die Bibel aufschlägt, egal wo auf der Welt, und 1. Petrus liest, der weiß, okay, da gibt es Geschwister in Deutschland, die haben auch eine harte Zeit. Halt anders, aber auch hart. Wenn wir das lesen, okay, gut, haben auch eine harte Zeit, aber anders, aber trotzdem hart. Das Leben als Christ ist jetzt keine, wie heißt das so schön, Gott hat uns eine sichere Ankunft verheißen, aber keine ruhige Überfahrt. Also die Überfahrt mag wohl durchaus mal windig und mal ein bisschen Wellengang sein, ja, okay, mal vielleicht auch richtig Sturm, aber die Ankunft, die ist sicher. Und auf das gehen wir. Und dazwischen drin, wie auch immer, wann auch immer, machen wir genau das jeden Tag, was Gott von uns will. Und es ist nicht immer einfach, deswegen sind wir aber eine Gemeinde, wir haben Geschwister. Wir haben Jesus selber, ruf mich ein in der Not, ich will dir große Unfassbares zeigen. Ruf deine Schwester, deinen Bruder an, du, mir geht's gerade richtig mies, hilf mir, bet mit mir, red mit mir, hör mir bloß zu, irgendwas. Man muss nicht über den neuesten Tratsch, über alles Mögliche Bescheid wissen, was irgendwo jetzt gerade irgendein Sack Reis umfällt oder was weiß ich. Man kann auch wirklich Dinge, wichtige Dinge bereden. Glaubt Jesus und sein Wort, steht auf seinem Wort, wie die Kinder heute Morgen gesungen haben, steht auf dem Wort Gottes. Der Teufel, er hat oft 99% Wahrheit in vielen Aussagen, aber sicher nicht hundertprozentig. Erkennt, was der Wille des Herrn ist, sagt uns die Schrift. Und ihr habt Gottes Geist. Ihr braucht niemanden, der euch belehrt entsprechend. Man weiß es doch. Gutes Fleisch manchmal, das zieht sich dann schon bei 99% Wahrheit von der Bibel weg. Und das hört sich ja gar nicht so schlecht an. Das tut meinem Ego gut. Toll. Prüft's. Das Wort Gottes ist klar und deutlich. Ihr habt Geschwister, prüft alles. Auch das, was ich jetzt heute sage, prüft es. Und wenn ihr merkt, ich habe jetzt nur Stuss erzählt, dann ladet mich nicht mehr ein. So einfach ist es. Also ich habe jetzt keine Abwerbungspredigt gehalten, hoffe ich, sondern eine Bewerbungspredigt. Also Jesus sagt es selber über den Teufel übrigens. Also im Johannes 8 heißt es, sagt er dann zu den Pharisäern, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben oder der Lüge. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes, im Vers 47. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid, sagt er zu den Pharisäern. Aber wir, die wir aus Gott sind, wir hören, was er sagt. Wir wissen, wenn das Wort Gottes zu mir redet, wenn das Wort Gottes zu meinem Herzen spricht, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, dann redet Gott zu mir. Manche Dinge werden nicht explizit irgendwo in der Bibel stehen, aber wir wissen, alles was wahr ist, alles was recht ist. Wir wissen, dass eine Notlüge einfach eine Lüge ist und keine Notlüge, sondern einfach eine Lüge. Und viele Dinge, wo wir immer fragen, ja, Gott hat noch nicht genau zu mir gesagt, ob das jetzt gut ist und macht das jetzt was aus und irgendwie, ich habe jetzt noch nicht, wir brauchen für vieles kein Menetekel an der Wand, das steht schon im Wort Gottes drin. Da muss nicht die große Schrift an der Wand kommen, du sollst nicht am Sonntag nicht in die Gemeinde kommen. Oder es ist dir erlaubt, nur zweimal im Monat zu kommen oder was weiß ich. Gemeindezeit ist Gemeindezeit, es ist die wertvollste Zeit, die wir eigentlich haben. Bis auf unsere private Zeit mit Jesus, klar. Und deswegen als Schluss, ich bin ja noch gar nicht so weit, ich habe gedacht, oh je, hoffentlich wird es nicht eine Stunde. Okay, gut, aber ich mache trotzdem. Als Schlusswort von dem heutigen Tag lese ich euch jetzt noch aus der Neuen Genfer vor, aus dem Epheser Vers 5. Da geht es auch um Gemeinde oder um unser Leben als Christen. Und das, auch das bitte ich euch, dass euch das zu Herzen nimmt. Also Kapitel 5, Vers 6 bis 20. Und Überschrift ist, wer zum Licht gehört, ist verpflichtet, im Licht zu leben. Lasst euch von niemand mit leeren Behauptungen täuschen, denn gerade wegen der eben genannten Dinge, von Vers 1 bis 5, die ich habe jetzt nicht, denn gerade wegen der eben genannten Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt ist, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist unser Auftrag für dieses Jahr mit einem neuen Geist und einem neuen Herzen. Und es ist möglich, weil der in uns ist, größer ist als der in der Welt ist. Und es ist nicht nur eine Floskel, das ist hoffentlich von jeder auch die Erfahrung. Früher oder vielleicht mittelfrüh, halb spät, ganz spät, aber macht die Erfahrung, dass wirklich Jesus, der in euch wohnt, dass der größer ist als alles, was in der Welt ist. Es sind uns wirklich alle Dinge möglich, wenn wir glauben. Lasst uns unerschütterlich festhalten und eines Sinnes sein und einen Gedanken haben, und dann wird es auch gelingen. Amen.